Dass dein Wort in meinem Herzen Wurzeln schlägt, das muss echt ein Wunder sein, ne? Es bleibt von Natur aus so wenig hängen. Das ist doch ganz interessant. Und schön, dass wir mit diesem Lied auch auf die Predigt überleiten durften. Herr, tu dieses Wunder, dass auch in meinem Herzen dein Wort Wurzeln schlägt. Wir haben heute den Markus, Kapitel 3. Die Verse 31 bis 35, und da ist dieses Lied genau ein guter Auftakt gewesen. Danke, Hans-Christoph. Markus Kapitel 3, die Verse 31 bis 35. Und da kam seine Mutter, also die Mutter Jesu, die Maria, und es kam seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn, und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreis saßen, und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Überschrieben mit Jesu wahre Verwandten. Also wenn wir jetzt diesen Text anschauen, dann fällt uns direkt auf, dass da, wo Jesus ist, seine Familie nicht ist. Das ist das allererste, was uns eigentlich auffällt. Jesus sitzt mit Menschen zusammen und seine Mutter, seine Brüder und Schwestern, die stehen draußen vor der Tür. Also es gibt so keine direkte Gemeinschaft in dieser Szene, sondern sie kommen, die Familie kommt wie eine Art Besucher zu der Veranstaltung, bei der Jesus ist. Und das Zweite, was uns auffällt, ist, dass die Familie vor der Tür stehen bleibt und um die Aufmerksamkeit Jesu bittet und schicken lässt, dass doch jemand Jesus benachrichtigen soll, holen soll, aus dem Kreis, in dem er sitzt, herausziehen soll und ihn zu ihnen vor die Tür bringen soll. Also die Familie hat keine Sondergenehmigung, dass sie einfach durchmarschieren kann. Die kann nicht einfach intervenieren und reinkommen, da wo Jesus ist, sondern sie steht tatsächlich vor der Tür und bittet darum, dass Jesus zu ihnen rauskommen soll. Die Familie ist also nicht in der gleichen Gesellschaft, in der sich Jesus befindet. Und sie werden in dieser Gesellschaft nicht automatisch erkannt und aufgenommen und haben, weil sie eben zu Jesus gehören, keine besonderen Privilegien. Dass man sagen würde, oh, Jesu Mutter ist da, macht mal Platz. Ja, erste Reihe hier, vorne rechts, ganz nah bei ihrem Sohn, weil das ist doch die Mutter von Jesus. Also wir merken, hier haben wir eine ganz interessante Dynamik in diesem ganz kurzen Abschnitt, den wir hier gelesen haben. Wir lesen von diesem ganz umständlichen Weg, dass dann jemand reingeht, Jesus benachrichtigt, vor allen Zuhörern, dann da eine Bewertung von Jesus abgegeben wird, die jeder hört, also eine öffentliche Bewertung, und dass dann eine Ignoranz folgt. Jesus ignoriert die Familie, die draußen steht und wertet, was Familie betrifft, völlig um. Und interessanterweise ist, bei diesen Versen 31 bis 35 haben wir fünfmal die Mutter und die Geschwister stehen da. Die Mutter und die Geschwister warten. Immer wieder geht es um dieses Thema. Also in diesem kurzen Abschnitt eine ganz interessante Dynamik, die da festzustellen ist. Können wir uns mal die Frage stellen, worin liegt eigentlich die Bedeutung und die Funktion der natürlichen oder der biologischen Familie? Was hat die biologische Familie eigentlich für eine Funktion in meinem Leben? Welche Bedeutung hat sie für mich? Und wenn wir jetzt in die Zeit der Bibel zurückgehen, dann wissen wir, dass die Familie das höchste das wichtigste Gut war für einen einzelnen Menschen. Man konnte sein Leben außerhalb der Familienkonstellation überhaupt nicht denken. Außerhalb der Familie konnte man nicht existieren. Das, was die Familiendynamik hergibt, das war die Bestimmung des Individuums. Das war ja auch in unserer Kultur heute, wenn wir 50 Jahre zurückdenken, da war noch eine ganz andere Familiendynamik, sei es in der beruflichen Nachfolge, sei es in welche Konstellation auch immer gesellschaftlich gesehen, war die Priorität durch die Familie eigentlich immer gesetzt. Und es gibt nach wie vor viele Kulturen, wo die Familie, die Eltern, die Sippe, die Verwandtschaft eigentlich viel mitreden über das und in das hinein, was das eigene Leben ausmacht. Man braucht einander. Blut ist dicker als Wasser. Man braucht einander, man steht zueinander und man lebt miteinander. Und jetzt haben wir hier, dass Jesus diese natürliche Familie so ganz neu definiert. Das ist nicht nur hier an dieser Stelle, sondern wir haben verschiedene Stellen, wo Jesus auch in Gleichnissen versucht, auf diese natürlich gegebene Konstellation der Familie zuzugehen und so diese neue Bewertung hineinzugeben. Ich möchte mal lesen aus Matthäus 22, die Verse 4 und 5. Da nennt Jesus ein Gleichnis und sagt: Abermals sandte der König Knechte aus und sprach, sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, mein Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen weg, der eine auf seinen Acker, der andere in sein Geschäft. Das Leben mit seinen Aufgaben, das, was vorgegeben ist in meinem ganz persönlichen Lebenskontext, das ist die höchste Priorität. Das bestimmt mich. Das lasse ich nicht gehen, davon weiche ich nicht ab. Es mag vielleicht ein Fest geben, es mag vielleicht eine Einladung geben, es mag vielleicht ein attraktives Angebot da sein, aber das, was mich und mein Leben betrifft, die Ordnung, in die ich hineingestellt bin, einfach durch die natürliche, gegebene Form, in der ich bin, von der lasse ich nicht ab. Das ist doch die Richtschnur. Und das mag bei dem einen die Arbeit sein, beim anderen vielleicht familiäre Verpflichtungen, der andere vielleicht kreist um seine Erkrankung, der dritte, der kreist vielleicht um das, was in seinem Leben schiefläuft. Es gibt so viele Dinge, die bei uns eine Priorität ganz, ganz oben haben, weil es gegeben ist. Daran ist nichts zu rütteln, daran ist nichts zu machen. Wir haben Aufgaben und die gilt es zu erledigen, sei es der Acker, sei es das Geschäft. Da kann alles andere noch so attraktiv sein. Es gibt Dinge, in die wir hinein verpflichtet sind. Im Lukas 9, Vers 59, da heißt es, sagt Jesus zu einem anderen und sagt zu ihm, folge mir nach. Und er spricht zu ihm, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Ja, auch der hört etwas von dem Ruf Gottes. Aber auch er hat eine ganz klare, natürlich gegebene Linie. Man kann die Eltern nicht im Stich lassen, solange sie am Leben sind. Man hat eine ganz natürliche Verpflichtung den Eltern gegenüber. Die Zeitlinie, wann ich das eine beende und das neue anfange, das ist kulturell und familiär gesetzt. Ich kann nicht Eltern zurücklassen. Ich kann nicht etwas priorisieren, was mir meine Familie, meine Herkunft, meine Kultur als selbstverständlich in die Wiege gelegt hat. Ja klar, wir sind willig, wir sind offen, wir sind bereit für Gott. Aber die Zeitlinie, wann und wie und was, da können wir nicht einfach ausbrechen. Das geht nicht. Und deswegen sagt Jesus in Matthäus 19, Vers 29, wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Väter oder Mütter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Also, summa summarum, das, was Jesus tatsächlich aussagt, ist, bei aller natürlichen Gegebenheit, bei allen Aufgaben, die wir in unserem Leben haben, bei allen Verpflichtungen, die uns zeitlich in Anspruch nehmen, setzt Jesus diesen Gegensatz und sagt, das Wort Gottes, die Gemeinschaft mit Gott, zuhören, was er sagt, folgen, wohin er sendet, hat eine höhere Priorität. Ist eine Unverschämtheit. Ist eine Unverschämtheit. Das kann man keiner Kultur zumuten. Verlasse alles, sagt Jesus. Das kann ich meinen Eltern nicht antun. Das kann ich meinem Arbeitgeber nicht antun. Ich habe vielleicht Verpflichtungen mit dem Arzt oder was auch immer. Ich kann doch nicht aus meinem, was mir ins Leben gelegt ist, kann ich doch nicht einfach davonlaufen. Und wir merken, hier entsteht eine ganz komische Dynamik. Und wenn wir in die Gemeindegeschichte hineinschauen, dann gab es früher, ich weiß nicht, ob das jeder so kennt, ich kenne es aus meinem Kontext, da war das früher, Familie ist nichts, Kirche ist alles. Ja, und man hat dann im Grunde genommen das ganze Wochenende Kirche verbracht und die Familie war völlig egal. Was will denn Jesus hier für einen Punkt setzen? Er sagt nicht, Familie ist irrelevant. Sagt er überhaupt nicht. Es ist das natürliche Setting, in das wir hineingestellt worden sind in unserem Leben. Aber er redet von der Priorisierung unserer inneren Haltung, unserer inneren Werte. Und deswegen schaut er ja jetzt in diesem Kreis rum. Und da kommen wir zu diesem zweiten Aspekt, was Jesus jetzt dieser natürlichen Familie entgegensetzt. Und das ist die geistliche Familie. Und diese geistliche Familie beschreibt er hier mit zwei kleinen Aspekten. Und der erste kleine Aspekt ist, dass Jesus hier bei den Jüngern oder mit den Jüngern gemeinsam sitzt. Er sitzt bei ihnen, sie hören ihm zu und er lehrt sie. Dieses Bild haben wir immer wieder. Ich glaube, das prominenteste Bild haben wir im Haus von Martha. Da sitzt doch die Maria und die Martha, die rennt in ihrem Haus rum und organisiert alles. Dieses bei Jesus sitzen haben wir hier auch in Markus 3. Und wenn wir uns zurückerinnern an Martha und Maria, da gibt es eine Diskussion zwischen den Frauen und Jesus sagt zu der Martha, dass die Maria das richtig macht, weil sie sitzt mit Jesus. Kulturell wäre es richtig gewesen, Maria hätte der Martha geholfen. Und hier in Markus 3 wäre es kulturell richtig gewesen, Jesus hätte alles sitzen lassen und wäre zu seiner Mutter und zu seinen Geschwistern rausgegangen. Das wäre die Erwartung gewesen. Darauf hat jeder auch gehofft, wollte bestätigt werden in dieser Sache. Aber so wie Jesus die Martha kritisiert und die Maria lobt in deren Haus, so ist es auch hier, dass er die geistliche Gemeinschaft bevorzugt vor der natürlichen Gemeinschaft mit der Familie. Was ist hier der kleine Punkt? Maria und die Geschwister stehen draußen. Die haben kein Interesse an dieser geistlichen Gemeinschaft. Die wollen eigentlich, dass Jesus sich aus dieser geistlichen Gemeinschaft herauslöst und dass er zu ihnen kommt. Und Jesus sagt, das gibt's nicht. Ich bin in meines Vaters Haus, das sagt er immer wieder. Ich will da sein, wo das Wort Gottes Wurzeln schlagen darf, ja, in den Herzen. Da will ich sein. Ich muss sein in meines Vaters Haus. Und die Familie ist eingeladen, mit in dieser Gemeinschaft hineinzugehen. Aber Jesus sagt, ich lasse mich nicht aus dieser Gemeinschaft herausziehen und mich wegholen, wegen irgendeinem Argument oder irgendeiner Motivation. Jesus ist fokussiert und fixiert auf geistliche Gemeinschaft. Und Und diese geistliche Gemeinschaft sehen wir ja bei der Maria erst viel, viel später, als sie dann am Kreuz bei Jesus steht und Jesus zu ihr sagt, Maria, der Johannes, er nimmt dich auf. Wo Jesus dafür sorgt, dass Maria in eine geistliche Gemeinschaft hineingenommen wird. Das haben wir ja viel später erst. Aber hier, bei diesem Setting, da merken wir, die Mutter und die Geschwister sind nicht unter den Zuhörern Jesu zu finden. Und sie initiieren etwas, dass er die geistliche Gemeinschaft verlässt, sich da herauslöst für die Familie. Und Jesus sagt, so geht's nicht. Und das Zweite, was wir hier sehen, was geistliche Familie ausmacht, ist, im Vers 34 haben wir es, und Jesus schaut ganz intensiv herum. Er sah ringsum auf die, die im Kreis saßen. Diese Kontaktaufnahme, dieser Blickkontakt, der stattfindet, dass Jesus sich seine Leute, die ihm zuhören, die sich um ihn sammeln, dass er mit ihnen im Blickkontakt und im Austausch ist, das ist die Qualität dieser Gemeinschaft. Aber auch umgekehrt, die dabei sind, die hocken nicht irgendwie so im Raum und lassen ihn einfach vorbeilabern, sondern sie suchen ja auch den Kontakt zu ihm. Und das ist diese Verbindung, diese geistliche Verbindung, die Tiefe der Gemeinschaft ausmacht. Deswegen ist es was völlig anderes, in einer geistlichen Gemeinschaft zu sein, wo man intensiv die Begegnung mit Jesus sucht, oder ob man einfach in einer geistlichen Gemeinschaft ist, wo man einfach wie im Bahnhof nur durchläuft. Jesus sagt in Johannes 12, Vers 45, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Also personale Auseinandersetzung mit Jesus Christus. Guck ihn an, den Gestorbenen und Verstandenen, der Gekreuzigte, der Lebendige, der Anfang und das Ende vom Glauben. Guck ihn an. Die Beschämung, die da kommt, dass der ohne Schuld ist, mich anguckt, wo ich es nicht verdient habe, dass der Heilige seine Aufmerksamkeit mir schenkt. Und er guckt rum und will, dass wir in dieser tiefen, innigen Gemeinschaft mit ihm sind. Das kriegen wir durch nichts Natürliches irgendwie gesteuert. Oder wir haben auch Markus 5, Vers 6, der Besessene von Gerasa, wir kennen ihn alle. Als er Jesus von Ferne sah, läuft er zu ihm und fällt vor ihm nieder. Und das Ergebnis davon ist, es war ja so ein ganz unruhiger Geist auf diesem Friedhof, das Ergebnis ist, er sitzt geordnet mit Jesus. Jesus sehen. In der Gemeinschaft mit Jesus sein. Wichtig für Veränderung meiner Seele, meines Geistes, meines Lebens. Wichtig. Oder Johannes 1, 36. Johannes der Täufer, er sieht Jesus vorüberziehen und er sagt, hier, das Lamm Gottes. Wenn ich irgendwas erkennen will vom lebendigen Gott, ich muss mir Jesus anschauen. Und nicht wie ein Kunstobjekt in der Galerie, sondern ich darf es mir zumuten, mich in seine Gemeinschaft zu begeben, mich mit ihm in den Kreis zu setzen, ihn anzuschauen und mich von ihm anschauen zu lassen. Das ist das kleinste Einmaleins, das kann jedes Kind. Und daraus entsteht meine Glaubensqualität, daraus entsteht die Fähigkeit, diese Spannung auch mit der natürlichen Familie halten zu können. Wir sind doch hineingerufen in unsere natürliche Familie. Wir sollen nicht leben wie die natürliche Familie, aber wir sind hineingestellt als die Gotteskinder in unsere Familie. Aber die Kraft, die kriege ich nicht durch das Mottoleben meines Onkels oder meines Opas, sondern die Kraft meines Lebens, die finde ich doch in der Gemeinschaft vom gestorbenen und auferstandenen Christus. Der bestimmt doch meine Werte. Der bestimmt doch meine Zeit. Der bestimmt doch meine Aufgaben im Leben. der macht mich doch zu einem Zeugnis durch seinen Heiligen Geist. Und wir merken, in dieser Spannung unterwegs zu sein, einerseits in der Gemeinschaft mit Jesus zu sein, andererseits die natürlich gegebenen Strukturen und kulturellen Forderungen und Verpflichtungen und Auflagen, wo wir meinen, da kommen wir nie raus. Diese Spannung, die kriegen wir nur gehalten, wenn wir im Gebet unterwegs sind da drin. Unsere Jesusgemeinschaft ist doch nicht irgendwie nur so ein Bewunderungsclub, wo wir hinsitzen und sagen, boah, Jesus, dass du gestorben und auferstanden bist. Toll gemacht, das gefällt mir. Sondern ich werde ja anteilig. Mit ihm sterben. Das heißt, mich lösen von aller kulturellen Anforderung an mich und zu sagen, Jesus, du bist es meine DNA, du bist meine Kultur, du bist mein Wert. Und mit diesem Wert trete ich in die Familie, in mein Umfeld, in mein Arbeitsfeld. Wie schwer ist das? Verdammt schwer. Aber wir wollen doch Jesus-Qualität im Leben haben. Also haben wir doch den Mut. Haben wir doch den Mut, setzen uns mit ihm in die Gemeinschaft, gucken ihn an und lassen uns von ihm anschauen, damit die Heilung und die Kraft in unser Leben hineinkommt, dass wir in unserem natürlichen Alltag mit einer göttlichen, geistlichen Energie unterwegs sein können. Beten wir dafür. Amen. Ich möchte gern beten. Jesus, in deiner Zeit auf dieser Erde hast du so viele Momente gehabt, die uns irritieren und ja, schwierig sind für uns, in unser eigenes Leben mit zu integrieren. Und dieser Text heute Morgen, der geht in diese Richtung, dass wir eigentlich wie in einer Sackgasse stehen und sagen, so weit können wir nicht gehen. Und schenk, dass wir immer wieder neu mit dem Herzen verstehen und erfahren, was es bedeutet, ein Gotteskind zu sein und was es bedeutet, in deiner Gemeinschaft leben zu dürfen. Dass uns das eine Freiheit schenkt, die wir uns so eigentlich nicht eingestehen wollen, weil wir es so ganz anders trainiert haben. Und ich bitte dich, hilf uns in unserem Alltag, in unseren Gedanken, in unserer Seele, in unserer emotionalen Gebundenheit, die wir haben. Hilf uns, ganz bei dir zu sein und da die Kraft zu haben, dass unser Leben deine DNA tragen darf. Danke, dass du nachsichtig und hilfsbereit und gütig und barmherzig und erbarmend bist über unserem Leben an jedem neuen Tag. Und dass wir dich immer wieder neu einladen dürfen, uns da zu segnen und zu helfen. Danke dafür. Amen.